insert coin to play.
Hallo, hier ist Pentaradio, das Radio des Chaos Computer Clubs Dresden auf Coloradio, zu unserer zweiten Sendung der, glaube ich, dritten Staffel. Im Studio heute Fred Fröhn.
Ich.
Und du.
Und ich.
Und noch ein Ich. Wir haben heute die unglaubliche Möglichkeit, hier Internet zu konsumieren und ihr könnt live mit uns im Silk-Channel reden. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie da hinkommen, www.c3d2.de und dann da mal klicken. Und für die Leute, die schon gefragt haben, wo denn der Livestream ist, www.kollerradio.org und da geht es dann auch irgendwo zu so einem MP3-Stream. Gibt, glaube ich, auch einen Ox-Stream für die politisch Korrekten. Tja, was haben wir heute vor?
Über Datenspuren reden, habe ich gelesen, dass das das Thema war.
Ja, ich dachte, wir albern so ein bisschen rum.
Ja, stimmt, wir haben heute auch eine halbe Stunde länger als normal. Da können wir eigentlich gleich anderthalb Stunden umalbern. Wenn wir Musik spielen, können wir noch zwischendurch.
Ja gut, dann albern wir ein bisschen über die Datenspuren heute rum und spielen ein bisschen Musik zwischendurch. Ja, vielleicht spielen wir einfach ein bisschen Musik.
Wer macht eigentlich die Technik heute?
Wir haben uns ja vorgenommen, für diese Sendung immer mal so auch ein bisschen was auszuprobieren. Beim letzten Mal hatten wir das Blogfeuilleton, was so, naja, nicht so super toll geklappt hat. Heute möchten wir einen Kommentar sprechen, den wir schon vor der Sendung aufgenommen haben.
Der Kommentar. Der Bundestrojaner. Die Welt ist in Gefahr. In Gefahr für bis zu 72% der Vogelarten, die bei fortschreitender Klimaerwärmung gemäß WWF nicht nur sterben, sondern aussterben. Sie ist in Gefahr für die ca. 50 Menschen, die Tag für Tag als Anschlagsopfer im Irak tot am Ende der Nachrichten gemeldet werden. Oder sind es die ca. 8000 Menschen, die täglich an AIDS sterben, welche in Gefahr sind? Oder das eine Kind, welches alle 30 Sekunden an Malaria in Afrika stirbt? Oder ist es der Mensch, der alle 10 Sekunden durch die globale Wasserkrise umkommt? Hier bei uns, so werden es die uns beobachten Aliens zu ihrem Heimatplaneten funken, ist sie durch den islamistisch geprägten Terrorismus in Gefahr. Diesen abzuwenden hatte sich schon Ex-Innenminister Otto Schily in seinem biometrischen Pass geschrieben. Der Ex-RF-Verteidiger kümmert sich auch heute noch als Aufsichtsrat um die Herstellung solcher Pässe. Sein Nachfolger hat ein noch besseres Instrument gefunden. Neben Vorratsdatenspeicherung und immer mehr ausufernden Abhörmethoden kommt jetzt die versteckte Online-Durchsuchung. So wie kriminelle Bandenrechner großflächig trojanisieren, um Pins oder Tans abzufangen oder in Botnetzen zum Beispiel zum Spam zu vermieten, werden einfach staatlich kontrollierte Online-Überwachungstools wie Viren verteilt. Der Netzvolkmund bezeichnet das Treffen in seinem Jargon als den Bundestrojaner. Zwei Programmierer sollen diese Geheimwaffe für ca. 200.000 Euro Steuergelder erschaffen. Nur der Bundesgerichtshof hat mal wieder die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Anders als BKA-Präsident Jörg Zierke, der diese mit dem technischen Fortschritt Schritt halten Methode großflächig einsetzen will, erklärte dieser diese als unzulässig gemäß der Strafprozessordnung. Kein Problem für unseren Innenminister, der dann halt mal schnell eben diese zu ändern gedenkt. Schließlich wird diese staatliche Verwanzung laut dem Innenexperten der SPD Dieter Wiefelspütz bereits eingesetzt. Der Chaos Computer Club will die stellvertretend dem NRW-Innenministerium auf der diesjährigen CeBIT, dem begehrten CCC-BIT, Negativpreis. Leider mussten alle Standbetreuer zur verabredeten Zeit mal ganz schnell irgendwo hin, dass leider niemand den Preis in Empfang nehmen konnte. Auch alle ihre Plakate und Broschüren waren verschwunden. Wie schade. Die immer zu einem Aprilscherz aufgelegten Hacker vom CCC skizzierten am 1. diesen Monats auch gleich mal ein Verbreitungsszenario. Die Pflichtsoftware zur elektronischen Steuererklär Elster legt ihr Ei gleich in den sie ausführenden PC. So wird der Bundestrojaner da installiert, wo man ihn haben will. Sicher enthält diese Meldung auf www.ccc.de noch die eine oder andere Anregung für die zwei emsig arbeitenden Programmierer. Die Zukunft wird zeigen, welche hochprofessionellen Online-Methoden des BKA, das auf die Nörgler des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI dankend verzichtet, die Schwerstkriminellen unsere Zeit zur Strecke bringen werden. Innenminister Wolfgang S., befragt von der Netzzeitung, ob er Angst vor den sogenannten Trojanern, also vor Spionagesoftware, hat, antwortet schlagfertig: Nein, ich öffne grundsätzlich keine Anhänge von E-Mails, die ich nicht genau einschätzen kann. Außerdem bin ich anständig, mir muss das BKA keine Trojaner schicken. Aha, so einfach ist das.
Das letzte Lied war ein kleiner Gruß an den DJ, den wir verpflichtet haben für die Datenspuren am Samstagabend. Da wird es in der Lounge in der Scheune eine kleine Session geben mit schöner Musik.
Samstag ist der 5. Mai.
Genau, das ist der 5. Mai, der vor dem 6. Mai kommt, dem zweiten Tag, an dem die Datenspuren dieses Jahr, wie gesagt, in der Scheune in der Dresdner Neustadt stattfinden.
Ja, 0505, da sind ja auch gleich zwei diskordische Zahlen, ist ja super passend, müssen nur noch bis zum Jahr 2023 warten, damit das Datum, obwohl, ja, man weiß es nicht. Vielleicht auch noch länger.
Ja, vielleicht auch noch länger. Wie hat denn das alles so angefangen mit den lustigen Datenspuren? Das ist ja dieses Jahr die dritte, vierte, fünfte? Fünfte Veranstaltung
wahrscheinlich. Ich dachte, oder? Das ist das siebte, das heißt auch DS7.
Ja, in Wirklichkeit ist es das siebte, also eigentlich nicht nur das siebte, sondern schon viel, 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 viel mehr. Aber.
Genau, aber die ersten vier Veranstaltungen, die ersten vier Veranstaltungen waren nicht öffentlich.
Vielleicht ist es auch 2 hoch 7.
Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Ja, jedenfalls sind 2004 waren die ersten.
Genau. 2004 waren die ersten Datenspuren noch im Pentagon, in der DSL-freien Zone in Dresden-Schriesen. Mit vielen lustigen Vorträgen. Erinnert sich jemand von euch noch an irgendwas?
Ja, den, ich glaube, Lawful Interception, jedenfalls so eine Holländerin hatte einen Vortrag gehalten, was es nicht alles für schöne Überwachungsschnittstellen in aktueller Netzwerkhardware gibt. Das war der einzige Vortrag.
Jaya Balu, meinst du? Bitte? Jaya Balu?
Das, ja, genau. Was war das, glaube ich? Jedenfalls.
Na, Jaya ist eigentlich US-Amerikanerin, wohnte zu der Zeit in Holland und hat, glaube ich, indische Vorfahren.
Irgendwas. Also ich merke mir immer das Letzte, das ist das Sicherste. Für die Herkunft.
Genau, und angesprochen hatten wir sie, dass sie den Vortrag macht auf so einer kommerziellen Veranstaltung, wo ich sie darum gebeten hatte, doch einfach nach Dresden zu kommen, zu den Datenspuren, und ihr gesagt hatte, dass sie da leider kein Geld für ihren Vortrag erwarten kann. Was mich ein bisschen überrascht hatte, bei dieser kommerziellen Veranstaltung gab es eben auch kein Geld für die Vorträge. Und sie hat dann, glaube ich, noch ihr Hotel auch selbst bezahlt. Witzig, dass dir dieser Vortrag im Gedächtnis geblieben ist, weil Jaya ist eigentlich eine ziemlich attraktive Frau.
Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht.
Genau, und sie hat ein ziemlich attraktives Video gezeigt, eben über solche Lawful Interception Appliances.
Also mehrere Werbevideos hat sie, glaube ich, gezeigt.
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Von hauptsächlich israelischen Firmen, die, Appliances dafür zur Verfügung stellen, um hier Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf Telekommunikationsdaten zu geben, sprich Telefongespräche abzuhören, E-Mails mitzuschneiden und solche Sachen. Weiterhin hatten wir noch den unvergessenen Rüdiger Weiß, der zu TCPA, wie es damals noch hieß, einen Vortrag gehalten hatte. Das ist sicherlich für ihn ziemlich interessant, das gerade in Dresden zu machen, wo ja das Anon-Projekt auch zu Hause ist. Und dass kurz vorher so eine kleine, Backdoor installiert bekommen hatte. Oder?
Das war schon ein Jahr davor, aber ja, da schlugen die Diskussionen zu der Zeit ziemlich hoch. Wir hatten sogar zu Anon genau im gleichen Jahr auf den Datenspuren Vortrag und darauf spielst du gerade ab, oder? Ich war leider nicht in keinem von beiden, glaube ich, zu der Zeit.
Genau, wir hatten jemanden aus Dresden, das war...
Rainer Böhme.
Rainer Böhme. Und wir hatten, wie gesagt, Rüdiger Weiß, dem, glaube ich, auch niemand aus dem Gedächtnis wieder geht, wenn er lange mit ihm geredet hat, zu diesem Thema. Genau. Weiterhin erinnere ich mich noch an Lars Weiler, der hier war und so ein bisschen über die Historie des CCC referiert hatte.
Pylon.
den Rest der Welt ihn kennt. Und eine andere lustige Begebenheit war noch, dass, glaube ich, an dem Tag der Autor des damals ziemlich populären Sasa-Virus gefasst wurde. Da stellte sich raus, das war irgendwie aus so einem
Niedersachsen, glaube ich.
Ja, dort, wo so die vielen Schafe rumlaufen. Waffensen, genau, an der, was habe ich auch noch, irgendwie so ein lustiger Fluss dazu.
Wumme oder sowas.
Genau. Waffensen an der Wumme. Kommen viele Killerspiele her. Was uns aber abends das erste deutsche Fernsehen in den Tagesthemen beschert hatte, die dann Pylon als damaligen Pressesprecher des CCC aufgesucht hatten und haben live von den Datenspuren von den ersten berichtet. Im ARD.
In der ARD.
In der ARD? In der Allgemeinen Deutschen Rundfunkanstalt, genau. Vielen Dank für die Korrektur. Ja. Wir haben heute ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ich werde jetzt hier auf den Keks beißen und wer rausfindet, welche Marke das ist, gewinnt ein.
Eine Mate.
Eine Freikarte für die Datenspuren, würde ich
vielleicht
sagen.
Vielleicht auch noch einen Keks.
Und genau, ein Keks.
Den kann er sich dann abholen kommen. Jordanstraße, welche Nummer sind wir hier überhaupt?
Na, in so einem Hinterhof jedenfalls.
Es steht außen dran Kollerradio und es ist ein Hintereingang.
Genau, also ich beiß jetzt auf den Keks und dann spielen wir einfach wieder Musik.
We'll be right back.
So, wir sind schon wieder auf Sendung. Ja, kommt doch einfach mal in unserem Silk-Channel vorbei, schreibt ein bisschen was und wenn wir es toll finden, würden wir es auch hier wiederholen.
Also Silk am besten für die Leute, die es eher grafisch mögen, mit Game und da silk.c3d2.de und der Channel heißt auch c3d2.
Vielleicht könnten wir, damit uns wirklich niemand findet, noch ein Channel Penta Radio aufmachen.
Wir können auch die Telefonnummer nochmal durchsagen, wenn die irgendjemand hier gerade zur Hand hat. Vor allen Dingen die Leute, die Netz haben.
Genau, die Leute, die Netz haben. Vielleicht schreibt uns ja auch live unsere Telefonnummer jemand mal in den Silk rein. Dann könnten wir sie ja ansagen. Okay, vielen Dank.
Es hat vielleicht auch so eine gewisse Latenz einfach, bis das rausgeht.
Genau, das Laptop hängt hier über UMTS dran und die haben, glaube ich, 500 Millisekunden.
Ja. Also ich kann suchen übers Radio, kann ich nicht empfehlen, wenn man dann irgendwie Rückleitung über einen Silk-Channel haben will. Zu Anfragen übers Radio funktioniert scheinbar nicht. Also unter www.coloradio.de sollte die Telefonnummer. Ah, .org, Entschuldigung, ja. Ich glaube, die andere hat sich so einen Domain-Grabber geholt. Da findet man auch die Telefonnummer.
Die URL zu Datenspuren ist übrigens www.datenspuren.de, funktioniert aber erst in ein paar Tagen wieder.
Ja. Ist ein bisschen schade. Mit der Infrastruktur gerade. Ist generell ein bisschen schlecht. Wir nehmen auch gerne Hardware-Spenden in Form von Root-Servern an.
Genau, wenn ihr Root-Server übrig habt, spendet die. Weiterhin nehmen wir auch Geldspenden an für die Datenspuren dieses Jahr, weil das finanziell noch nicht so hundertprozentig abgesichert ist, das ganze Event. Wenn ihr halt Geld übrig habt, wir können euch auch gerne Spendenquittung ausstellen.
Oder auch Leute, die mitmachen. Ich glaube, letztes Mal hatten irgendwelche Leute Brötchen geschmiert. Ist auch bei den Leuten, die da selber mithelfen, auch gerne gesehen. Kann eigentlich jeder so Brötchen schmieren.
Genau. Brötchen schmieren kann jeder, Stühle hin und her tragen.
Ja.
Und ihr könnt hinterher erzählen, ihr wart bei den Datenspuren mit dabei.
Und T-Shirts verkaufen.
Und ihr wart, bevor ihr zu den Datenspuren gekommen seid, beim Bäcker und habt noch 5 Brötchen mitgebracht, nicht nur schmieren.
Genau, bringt eure eigenen Brötchen mit. Und dann könnt ihr sie auch noch selbst essen.
Ja. Und dann müsst ihr die Krümel auch selber wegfegen.
2004 fällt mir gerade ein, da haben wir noch einen Vortrag vergessen. Also wir haben sowieso noch mehrere Vorträge im ersten Jahr vergessen, aber einen Vortrag, den ich leider auch nicht besucht habe, aber wo viel danach über diesen Vortrag berichtet wurde von Dr. Dietmar Möws. Kann sich irgendjemand an ihn nicht erinnern?
Ich kann mich noch sehr genau nicht erinnern, denn ich war auch zu fast keinem Vortrag bei den Datenspuren 2004.
So. Na jedenfalls, der hat unter dem Titel Mut, Mensch, Macintosh über Fernfuchtelei und die Intelligenz in der heutigen Gesellschaft aus Sicht der empirischen Soziologie, man höre und staune, ich würde es nicht als Vortrag bezeichnen, aber es war schon irgendwie so eine Mischung aus Vortrag, Monolog und Gitarrenspiel. Er hat nämlich dort wirklich mehrere Minuten Gitarre gespielt. Hat das irgendjemand live von euch gesehen?
Vielleicht naja, ich habe nicht alles davon gesehen, aber glaube ich schon eine ganze Menge. Naja, es war, ich meine, der eine oder andere würde es vielleicht so als Performance bezeichnen. Er ist ja auch Maler und hat ein paar Bilder noch von sich mitbekommen. Und wer sich dafür interessiert, die ganzen Audioaufzeichnungen gibt es ja nach wie vor auf zum Beispiel ftp.c3d2.de. Der kann sich den Vortrag einfach nochmal anhören. Ist vielleicht ein bisschen erhellend.
Haben wir mittlerweile eigentlich die Telefonnummer?
Nee. Niemand arbeitet hier mit bei uns im Channel, deswegen kommt in den Channel und sagt uns unsere Telefonnummer. Das ist silk.c3d2.de und im Channel c3d2.
Vielleicht hättet ihr vorhin den Keks irgendwie als Preis für erfolgreiches Silk-Join anbieten müssen.
Jeder, der in den Channel kommt, kriegt einen Keks.
Der kann auf unsere Webseite gehen und kriegt dort automatisch einen Cookie verpasst.
Der kann auch das nächste Mal beim Treffen vorbeikommen. Ich bringe so viele Kekse mit, dass jeder einen bekommt. Das ist jetzt versprochen. Jeder, der in den Channel kommt, dadurch, dass er unseren über das Radio das mitgekriegt hat, der kann einen Keks sich abholen bei mir. Ja, die Nummer haben wir jetzt bekommen. Danke, Riot. Das ist die 0351 317 9227. Also 0351 317 9227.
Wir müssen aber dazu sagen, wir brauchen ungefähr 3 Anrufer, bevor wir das hier technisch dann auch so weit im Griff haben.
Ja, wenn der erste abgewürgt ist, er sollte einfach nochmal anrufen.
Okay, aber zurück zu den Datenspuren 2004. Was waren denn noch so für Vorträge?
Datenschutz in Sachsen und Europa. Da hatten wir einen Andreas Schneider, der ist Referent beim Datenschutzbeauftragten in Sachsen. Und ich glaube, also Wenn der Datenschutzbeauftragte in Sachsen irgendwas macht, dann steht seine Adresse immer als Pressekontakt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob der mittlerweile da was anderes macht, aber auf jeden Fall damals war er Referent. Und der hat halt zum Thema Datenschutz in Sachsen und Europa, ich glaube, das war eher so ein doch schon theoretischer Vortrag. Ich weiß nicht, ob ich da drin saß, aber auf jeden Fall habe ich mir die Audioaufzeichnung auch nicht dazu angehört. Na, jedenfalls, ich glaube, es gibt schon, wenn man sich die letzten Jahre Datenspuren anschaut, glaube ich schon, dass im ersten Jahr wir noch sehr, sehr viele lokale Referenten, also quasi Referenten, die wir aus Dresden kannten, Referenten, die wir teilweise persönlich kannten. Und ich glaube, das war im ersten Jahr der Datenspuren schon die Mehrzahl. Und in den Jahren darauf hat sich das dann doch schon ein bisschen relativiert. Also da sind mehr Referenten von außerhalb angereist, es sind mehr Referenten über Nacht geblieben, weil sie von außerhalb gekommen sind. Allgemein haben die Referenten, also ich weiß nicht, waren wir 2004 jetzt mehr oder weniger durch. Wir wollten das ein bisschen chronologisch aufarbeiten.
Genau, dann müssen wir jetzt erstmal rechnen, welches Jahr danach kommt. Jetzt war mittlerweile der Erste hier, der uns die Telefonnummer vorbeigebracht hat. Der hat seinen Keks schon abgeholt. Wir machen jetzt die nächste Musik und da kommt ein Lied. Sonst spielen wir hier eigentlich nicht so ein Kommerzzeug. Da kommt jetzt aber ein Lied von den Fantastischen Vieren, die nämlich mit ihrem Label 4Music die Ersten sind, die auf musicload.de ist es, glaube ich, ihre Musik nicht mehr mit irgendwelchen DRM-Hästen ringsrum anbieten, sondern als wirkliche MP3-Downloads, was, wie wir finden, ein ziemlicher Fortschritt ist, dass also die Musikindustrie so doch mittlerweile merkt, dass man mit solchen komischen proprietären Audioformaten nicht das neue Medium erobern kann, sondern den Leuten die Musik ohne irgendwie so ein Zeug anbieten sollte. Interessanterweise habe ich gelesen, dass der Verkauf von diesem Label 4Music daraufhin um ungefähr 40% hochgeschossen ist.
Wir kennen uns schon lange, doch ich bin nicht hier, um ganz vorne anzufangen. Du solltest mir vertrauen, denn ich bin dein Freund. Und ich bin überall, wo man glaubt, dass man was versagt, vergiss nicht. Wir sind zusammen aufgewachsen, wie gutes Gras zu Hause, da sind wir schon erwachsen. Hey, wir haben doch Spaß am Leben, oder komm mit mir, gib Gas, sollen die anderen doch vermodern, komm. Ich seh, du traust mir nicht so ganz, oder? Weil innerlich gehst du ein bisschen auf Distanz, oder? Lass alles fallen, mein Freund, die Neugier ist die Macht und die Vernunft in deinem Kopf. Ich lade dich ein auf meine Party, die das Leben ist. Drum mach dir heute keine Sorgen, wann du mit mir eben bist. Ich hab das Ticket für dich und deine Lust, mein Sohn. Frag mich, wie ich heiße, denn das weißt du schon. Begleiter. Wir haben dann drauf gemacht die ganze Nacht. Dieses Fest war so ein Rausch, wir sind nicht aufgewacht. Denn dieser Rausch war viel dichter als die Reue von dir. Überall die lachenden Gesichter, alles Freunde von mir. Drum hör nicht auf die anderen, wie sie Ratschläge geben. Vom Überleben durch Bewegen reden. Die kochen doch nur hoch, was schon vergessen ist. Komm zu mir und bleibe wie du bist. Komm zu mir. Dich auf und gib Acht und krieg dich ruhig raus, wenn du glaubst, dass es keinen Sinn mehr macht. Doch ich kenne deine Vorstellung von Glück, ganz egal, wie uns trennen, sicher ist, du kommst zurück. Denn die Versuchung ist groß und ich bin es auch. Ich Konsum, Gebrauch von dir verbraucht dich. Der Weg zu mir ist kurz und bequem. Nur du und ich und das System. Denn du kannst da machen, was du willst, aber nicht wollen, was du willst. Die Unfreiheit des Willens ist ein Pilz. Der wuchert und wächst über dein Gehirn, reagiert mit deinem Komplex. Und ich Konsum, düng dieses Gewächs. Sie ist löslich, diese Angst, die sich in dir staut. In dem Nebel von dem Kraut, in dem Getränk von mir gebraut. Und in allem, was du magst, was ist dir lieber? Sag es nicht, wir sehen uns morgen wieder.
Ja, wir haben jetzt gerade mal nachgerechnet und rausgefunden, dass nach dem Jahr 2004, 2005 kam, mit den Datenspuren 2005. Was waren denn da so die Highlights auf dem Programm?
Ich glaube generell, Highlights ist schwierig. Es gibt bei jedem Datenspuren Highlights, die jedes Jahr eigentlich sich wiederholen. Das sind zum Beispiel das Thema Anonymisierer und Telekommunikationsüberwachung. Das ist jedes Jahr Highlight, weil eigentlich jedes Jahr mindestens ein Vortrag sich exakt dem Thema widmet, und auch 2005 gab es da zu Anon und zu JAP quasi von Stefan Köpse von der TU Dresden, der auch das JAP-Projekt mehr oder weniger, ich glaube, ich weiß nicht, ob er leitet, also auf jeden Fall hier in Dresden ist er quasi, soweit ich das mitbekommen habe, der Verantwortliche für Anon, und er war zweimal auf den Datenspuren, also in zwei unterschiedlichen Jahren und sogar mit den ähnlichen Vorträgen. Ja, also TK-Überwachung und Anonymisierung war zum Beispiel Thema, ganz wichtiges Thema, Biometrie in Ausweisdokumenten, da hat Starbuck einen Vortrag gehalten.
Vielleicht, bevor wir dazu kommen, haben wir eigentlich jetzt total vergessen, für das erste Jahr, also 2004 Datenspuren, nochmal Professor Andreas Fitzmann zu erwähnen, der damals die Keynote gehalten hat. Ja, und dann kann man schon sagen, als hier an der TU in Dresden, wie sagt man, Lehrender, Professor, ist eigentlich...
Lehrstuhlinhaber von Datensicherheit und Datenschutz, glaube ich, ist er.
Genau, es ist doch immer ein Name, den man immer wieder mitliest, jetzt auch im Zuge mit dem Bundestrojaner, die dann doch schon ab und zu mal mitgehört werden, zum Teil auch wieder ausgeladen werden von irgendwelchen Konferenzen, wenn sie bestimmten Innenministern nicht passen. Zur Anonymisierung vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, warum das ein Thema ist, was immer wieder neu hochkocht. Es gibt halt bestimmte Sachen, wo man im Internet nicht will, dass das Gegenüber jetzt unbedingt seine IP-Adresse weiß. Das kennt man ja vielleicht so aus dem realen Leben. Wenn man jetzt nicht unbedingt will, dass der andere weiß, was man über ihn sagt. Also das beste Beispiel ist vielleicht so, wenn man so jetzt seinen Eltern mal irgendwie sagen will, dass sie ein paar Sachen ein bisschen nicht so toll jetzt machen, wie was weiß ich, Stubenarrest oder sowas. Wenn man es so direkt sagt, dann muss man ja natürlich irgendwie mit Repressalien rechnen. Oder später dann, wenn man jetzt seinem Chef sagen will, dass nicht jede Entscheidung jetzt so der Superknaller ist, dann muss man halt einfach damit rechnen, wenn man ihm das direkt sagt, dass er es nicht so locker auffasst. Und da ist es eigentlich schon gut, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemanden sozusagen, dass er jetzt nicht weiß unbedingt, wo es herkommt. Das muss ja auch nicht unbedingt negativ sein, sondern positiv. Also wenn man jetzt seinen Chef lobt unbedingt, dann kann es ja auch unter Umständen ein bisschen geschleimt sein, was aber über so einen Anonymisierer nicht rüberkommt. Und wenn man das Ganze ein bisschen hochspringt auf die ganze Gesellschaft, dann weiß man schon, dass es eben wichtig ist, dass es anonyme Kommunikation gibt. Und das Forschungsprojekt Anon, was eben in Dresden mitentwickelt wird, ist einer dieser Dienste. Der andere, der dann immer mitfällt, ist Tor. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu auch irgendwie mal auf dem Datenspuren einen Vortrag hatten.
Ja, 2006.
Okay, aber da kommen wir dann noch dazu.
Ja, ich glaube, bei Anonymisierung, dass nicht nur anonyme Kommunikation ist wichtig. Also das Beispiel, was du gebracht hast, das würde ich fast noch verallgemeinern. Wann immer ich mit jemandem rede, möchte ich selbst bestimmen, was der über... Also wenn ich Freundschaften pflege, wenn ich die Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern umgehe, wie ich mit Freunden umgehe, wie ich mit Arbeitgeber umgebe und so weiter, das unterscheidet sich ja alles. Du willst selbst bestimmen, was diejenigen über dich wissen sollen. Und ich glaube, dieses Recht, also quasi selbst bestimmen zu können, was andere über dich wissen jetzt, und wenn es nur der entfernte Seitenprovider ist, ich glaube, das ist ein Recht, was man auch in der digitalen Welt, also irgendwie, wenn man Kommunikation benutzt, einfordern sollte. Also nur als Ergänzung. Ich glaube, würde das noch viel allgemeiner sehen.
Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Mail bekomme und dann gleich sehe, dass die mit Outlook geschrieben wurde, das schreibt ja auch jeder Mailer rein. Da weiß man auch schon. Also da kann man den Inhalt vielleicht auch ein bisschen ableiten oder anders interpretieren.
Genau, Toleranz ist ja auch so ein Thema. Wenn ihr uns schreiben wollt, mail@c3d2.de, wir lesen auch mit Outlook geschriebene E-Mails.
Ich nicht.
Okay, also nicht alle, aber ein paar schon.
Ja. Wir möchten nochmal darauf hinweisen auf den Channel. Das ist der Channel c3d2 in unserem eigenen Silk-Netz. Das ist silk.c3d2.de. Und ihr könnt uns auch anrufen. Jetzt scrollt fast schon raus. Das ist die 0351 317 9227. Und wenn das mit dem Channel nicht klappt, dann ruft euch an. Und wenn das mit dem Anruf nicht klappt, dann schreibt einfach in den Channel. Es haben sich auch schon zwei Leute Cookies verdient. Der eine hat aber miese Bemerkungen über die Sendung gemacht und kriegt deswegen nächstes Mal keinen. Also kommt einfach in den Channel, dann könnt ihr mit uns reden.
Ja, dann hast du noch erwähnt Biometrie, Starbuck, der war, glaube ich, auch schon mehrfach auf den Datenspuren. Hm.
Der hat auch einen Workshop zur praktischen Überwindung von biometrischen Systemen, also gemacht, den hat er auch schon auf dem Camp gemacht. Ich glaube, den macht er auch mehr oder weniger jedes Jahr auf dem Kongress, oder? Ob er dieses Jahr auf den Datenspuren wieder einen Workshop dazu macht, ich glaube, das ist... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube dieses Jahr nicht. Das wäre. Ich glaube, das ist das erste Jahr, wo er keinen Workshop dazu macht.
Es liegt einfach daran, dass sich die Datenspuren noch weiterentwickeln und eigentlich immer, also nein, besser werden. Kann man jetzt nicht sagen, wenn Starbuck fehlt. Werden anders.
Nee, Starbuck wird ja bestimmt nicht fehlen, sondern er macht halt mal was anderes. Ja. Hat sich auch weiterentwickelt. Ja. Na, also wieder, ich versuche mal ein bisschen die Hörerschaft jetzt zu erreichen, die jetzt mit dem Begriff Biometrie nicht so richtig anzufangen weiß. Das ist also das ganze Zeug, was irgendwie versucht, Merkmale an euch festzustellen und daraufhin Aktionen auszuführen. Also es gibt ja so die einen oder anderen Laptops, die haben so einen Fingerabdruckscanner dabei, und wenn man da seinen Finger drauflegt, dann ist man plötzlich authentifiziert. Als ich das erste Mal von so einem System gehört hatte, das war, glaube ich, beim WDR Computerclub, da gab es früher so eine lustige Sendung, fand ich das total cool. Und als ich dann das erste Mal gesehen habe, wie einfach das ist, sowas zu faken, fand ich es dann nicht mehr toll. Also dann merke ich mir doch lieber eine PIN-Nummer und sowas oder Passwörter, als auf so ein Zeug zurückzugreifen, was einem irgendwelche Firmen da für teuer Geld verkaufen wollen, was aber wahrscheinlich noch nicht ganz da ist, wo es mal hin sollte und was vielleicht auch nie so funktionieren wird. Und da fand ich halt die Workshops von Starbuck immer ziemlich gut, der dann mit anderen auch gezeigt hat, wie leicht man solche Sachen umgehen kann. Also Fingerabdrücke fälschen kann oder, ja, da gibt es so verschiedene Sachen. Eine andere lustige Sache, die auch vom Kongress bekannt ist, die es auch im letzten Jahr auf den Datenspuren gab, war, glaube ich, von Constanze, oder?
Ja.
Instance,
Biometrics Instance.
Genau, die einfach so irgendwelche Science-Fiction-Filme durchgegangen ist und hat sich dort mal angeguckt, was es da alles so für lustige biometrische Authentifizierungssachen gab, also so bei so Sachen wie MacGyver und ich weiß gar nicht, James Bond. Und das mal so komprimiert zu sehen, ist eigentlich ziemlich unterhaltsam gewesen. Und davon gibt es, glaube ich, in diesem Jahr auch wieder ein Update, oder?
Ja, das gibt es als Update, das ist richtig.
Ja, zu den Fingerabdrücken natürlich noch das schöne Beispiel, die meisten haben es sicherlich schon gehört, wenn man einen Angreifer hat, der motiviert genug ist, der nimmt sich dann auch einfach den Finger und das, was mit dem Fingerabdruckscanner gesichert ist, lässt sich dann mit dem richtigen Finger am Ende auch überlisten oder öffnen oder wie auch immer.
Genau, da gab es auch im letzten Jahr, war das im letzten oder im vorletzten Jahr so einen lustigen Fall, wo sie in Taiwan irgendjemanden die Fingerkuppe abgehackt haben, um damit seinen Mercedes zu klauen, oder?
Ja, in irgendeinem weit entfernten Land ist das passiert. Hier kann sowas natürlich nicht passieren, aber sollte sich trotzdem überlegen, ob man seinen Finger dafür hergeben möchte für ein Auto.
Genau.
Also den Finger ist man natürlich so zusammen mit dem Auto dann am Ende los.
Genau, was ja. Ich auch noch gar nicht, was ich dieses Jahr das erste Mal gehört hatte, solche, gibt auch mittlerweile Authentifizierungsmechanismen für Autos, die aus solchen RFID-Chips basieren, und da haben eben Leute auch das mit der Krypto nicht ganz so genau gemacht, und ich glaube Jeff, wie heißt der komische Fußballer aus England, Beckham, der ist in ein Restaurant gegangen, hat mit seiner Fernbedienung sein Auto zugemacht und als er rauskam, war es weg. Zwischendurch hatten Leute dieses RFID-Signal abgefangen und den Key von dem Schlüssel errechnet und einfach so das Auto aufgemacht. Also auch für die Leute wird es irgendwie immer einfacher. Früher mussten sie dann mit irgendwelchen Stangen so in den Türen drin rumhaken.
Ja, ich glaube auch für Funk- und Infrarotverbindungen gab es solche Geräte, mit denen man das abfangen konnte.
Ja.
Oder gibt es bestimmt auch immer noch, wenn er so eine Fernbedienung hat.
Prima, schön, dass sowas immer erst in großen Autos getestet wird, bevor es in der breiten Serie eingesetzt wird. Was hatten wir denn noch so 2005?
Ein Vortrag über Identitätsmanagement. Ich glaube, der war von Henry Krasemann vom ULD aus Kiel. Also ULD, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz in Kiel. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich war in dem Vortrag, und wenn ich mich richtig erinnere, ging es da quasi darum, wie kann im digitalen Zeitalter, wie können die Menschen Teilhabe an dieser ganzen Kommunikationswelt, an Online-Banking, an Surfen, an all den Kram teilnehmen quasi und gleichzeitig verschiedene Identitäten dort benutzen. Also wie könnte sowas aussehen, welche Verfahren werden da entwickelt und so weiter. Also das ist auch eine Sache, wozu das ULD ziemlich viel forscht oder ziemlich viele Projekte laufen hat. Es gab 2005 auch noch einen Vortrag über Maut und Toll Collect, also das war ja eigentlich ein ziemlich großes Thema. Auf den Datenspuren war das 2005 das erste Mal quasi aktuell. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ging das mit Toll Collect überhaupt los, das war schon vorher.
Das ja, weil 2005 war doch das Jahr, wo das so ein bisschen aussah, als ob es komplett gegen die Wand ging. Und wo das, die ersten, die danach geschrien haben, die Mautbrücken auf jeden Fall zu erhalten, war doch die Bundesinnenministerkonferenz, oder? War das nicht so in der Drehe?
Kann gut sein, ja.
Jedenfalls habe ich vor kurzem erst gelesen, dass es da wieder Begehrlichkeiten gibt, die Mautbrücken dazu zu benutzen, um mal zu gucken, was da gerade so für Autos langfahren. Und dazu gibt es auch schon verschiedene Pilotprojekte, praktisch über die Mautbrücken zu überwachen, wer wo jetzt lang fährt.
Ja, wobei bei dem konkreten Thema, das ja wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie das mit Überwachungsstaaten, mit Überwachungsgesetzen heutzutage aussieht. Also das Mautgesetz damals wurde nur verabschiedet vom Bundestag, weil die sich quasi festgelegt haben, dass die Maut, also dass diese Mautanlagen nicht für PKWs benutzt werden. Also das war quasi der Konsens, mit dem dieses Gesetz überhaupt zustande gekommen ist. Und klar war das damals schon abzusehen, dass die Begehrlichkeiten, sobald die Systeme da sind, wachsen. Aber dass das quasi so offensichtlich jetzt passiert, das ist wirklich, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie das auch mit den anderen Gesetzen aussieht. Also es werden quasi Daten erhoben zuerst mit sehr eingeschränkten, sehr zweckgebundenen, vielleicht sogar guten Absichten. Und im nächsten Moment werden aber die angefallenen Daten und die Systeme, die man installiert hat, um die mehr oder weniger nicht so kritischen Daten zu erheben, werden natürlich dafür benutzt, auch immer umfassender, immer weiter und immer für immer weitere Zwecke diese Systeme zu benutzen. Also PKWs scannen zum Beispiel, was ja mit Maut an sich überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Ja. Wollen wir erstmal wieder eine Musik spielen? Vielleicht.
Präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung Chips weiter perfektionieren. Zeichnung,
automatisierte Kontenabfrage.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Doch reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat, wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung, wenn er Telekommunikation nutzt.
So nah die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
So nah die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, verträumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und in primitivem Geschmacksessantismus vollkommen realisierten totalitären Staat. Und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit, keine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat, bei dem bezweckte Mittel heiligt. Stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
So nah die Gefahr,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
Bei Leistungsempfängern, Geldwäschebekämpfungsgesetz, großer Lauschangriff, Massengentests, Informationssystem,
alle
Sicherheitsüberprüfungen bei der WM.
Versteht der Bürger sowieso nicht.
Ja, jetzt gerade hatten wir 10 Anrufer hier gehabt, die hatten nachgefragt, wie denn das mit dem Silk Channel so funktioniert, ob denn das sowas wie jetzt hier oder IRC ist. Ja, es ist so ähnlich, also es ist genauso ein Chatsystem, nur es ist authentifiziert und verschlüsselt, was wir irgendwie dann doch ein bisschen besser finden. Und wenn ihr dazu noch ein paar Sachen wissen wollt, silknet.net oder org irgendwie so, ist die offizielle Homepage. Oder ihr guckt mal auf www.c3d2.de vorbei. Und da gibt es dann auch irgendwie so eine Anleitung, wie ihr da zu uns im Channel reinkommt. Ich muss vielleicht zuvor noch sagen, nicht jede Game-Version hat auch die Silk-Library gleich mit drin. Bei ein paar Distributionen oder so Sachen muss man das explizit noch mit reinpacken.
Aber ich glaube, bei einem normalen Windows-Installationsdingens, Game 2.0 ist es, glaube ich, dabei. Also das,
Ja, das strengt euch ein bisschen an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hatten wir eigentlich schon auf unseren Silk-Channel hingewiesen? da kommt ihr hin über www.c3. Okay. Ja, wir haben jetzt noch 20 Minuten, reichlich 20 Minuten. Und wollen unseren Rückblick auf die Datenspuren noch ein bisschen weitermachen. Bei 2005 sind wir eigentlich so gut wie durch, oder?
In Anbetracht der Kürze der Zeit würde ich vielleicht doch zu 2006 und dann vielleicht zu diesem Jahr übergehen, weil die Leute sollen ja auch dieses Jahr kommen.
Genau.
Und nicht nur hören, dass sie die letzten 3 Jahre viel verpasst haben.
Was wir uns ja jetzt auch vorgenommen hatten für diese Sprecheinlage hier, nochmal zu sagen, worum es geht. Das ist Penta Radio auf Koller Radio, das Radio des Chaos Computer Clubs Dresden. Und die heutige Sendung haben wir unsere Veranstaltung Datenspuren gewidmet und sind eigentlich immer noch beim Rückblick, kommen jetzt so im Jahr 2006 an und werden dann noch was über die diesjährige Veranstaltung sagen.
2006 hatten wir zum Beispiel als Referenten Jörg Taus aus dem Bundestag SPD zum Thema Informationsfreiheitsgesetz. Und davon abgesehen, dass Informationsfreiheitsgesetz an sich ein total spannendes Thema ist, was auch dieses Jahr wieder mit dem Vortrag von Frank Rosengart, der sich dem Thema widmet, ist, fand ich das Interessante an dem Vortrag eigentlich seine Aussagen, die er im Zusammenhang mit Vorratsdatenspeicherung gebracht hat, weil 2006 war das Jahr, wo der Bundestag quasi das erste Mal, wenn ich mich richtig entsinne, sich geeinigt hat darauf, dass eine Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten eigentlich gar nichts Schlechtes ist. Also das war, all die Jahre davor war im Bundestag immer einheitliche, also die Meinung über die Fraktion mal von CDU abgesehen, aber, also CDU hat da auch mitgestimmt, aber in der CDU waren halt vor allen Dingen die Leute, die das toll fanden. Man war sich einig, dass Vorratsdatenspeicherung, also irgendwie Telekommunikationsdaten über Monate völlig verdachtsunabhängig zu speichern, dass das was ganz Doofes ist, dass es was Blödes ist und dass das unbedingt vermieden werden sollte. Und dank der Großen Koalition, also dank CDU und SPD, ist es dann 2006 dazu gekommen, dass die Vorratsdatenspeicherung, also dass der Bundestag sich für sowas ausgesprochen hat. Und Jörg Thaus musste auf den Datenspuren dann quasi sich dafür rechtfertigen, dass auch er, obwohl er eigentlich immer betont hat oder das garantiert auch so sieht, dass Überwachungsgesetze auf jeden Fall nicht einfach so durchgepaukt werden können, sondern genauestens überlegt werden müssen und eigentlich auch Gegner der Vorratsdatenspeicherung ist, aber jedenfalls er hat zugestimmt und zwar hat er das dann damit begründet, dass es in Deutschland vermieden werden soll, also man muss dazu sagen, die Vorratsdatenspeicherung, wie, mit der wir jetzt konfrontiert sind, die kommt von der EU, also das ist eine EU-Richtlinie.
Wobei und, das ja dann immer so ist, also Sachen, die sich jetzt so lokal nicht unbedingt so gut durchdrücken lassen, die bringt man dann halt irgendwie in der EU hoch und wenn es einmal in der EU beschlossen wird, dann sagt man ja prima, jetzt haben wir ja eigentlich nichts mehr in der Hand, dann müssen wir jetzt die Gesetze ratifizieren, die uns da aufgedrückt werden, oder?
Ja, genau so war es auch im Fall der Vorratsdatenspeicherung. Also Vorratsdatenspeicherung ist einfach ein Thema, das existiert, seitdem das Internet irgendwie ein bisschen verbreiteter ist, also oder ich weiß nicht, ob das auch schon bei Telefon irgendwie vorher gern angedacht war. Also der Bundesrat zum Beispiel war immer der Meinung, dass man Vorratsdatenspeicherung ganz doll betreiben müsste. Und jedenfalls kam es dann dazu, dass in der EU das als Richtlinie durchgepaukt wurde, auch auf, ich glaube, das war die, war das die kürzeste, also die EU-Richtlinie, die in kürzester Zeit verabschiedet wurde, also irgendwie 3 Monate oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das Vorrats oder ob das schon wieder was anderes war, aber es könnte gut in das Gesamtbild passen. Und dann jedenfalls Jörg Thaus hat gemeint, er hat dem zugestimmt, um zu verhindern, dass also diese EU-Richtlinie hat ein Zeitfenster offen von 6 bis 24 Monaten. Das ist den Staaten freigestellt, also wie lange die Telekommunikationsdaten da gespeichert werden.
Wobei man vielleicht auch ein bisschen einfacher sagen müsste, also da geht es um Sachen, wer hat wen angerufen, wer hat wem eine E-Mail geschrieben, wer hat welche Webseiten besucht oder ja. Was für Daten werden da jetzt genau vorrätig gehalten?
Ja, also alle Daten, die quasi nicht Inhaltsdaten sind, also nicht das gesprochene Wort oder der Text der E-Mail ist entscheidend, sondern alle anderen Daten, die dabei anfallen, also die Verbindungsdaten zum Beispiel, wer telefoniert wann, mit wem und oder welches Handy ist zu welcher Zeit in welcher Zelle eingebucht, also an welchem Ort befindet man sich und so weiter.
Wobei ich mich da nämlich gerade an einen Vortrag erinnere von Frank Rieger letztes Jahr auf den Datenspuren, der eben genau diesen Sachen mal ein bisschen nachgegangen ist, der mal ein bisschen erklärt hat, was man alles so aus solchen Sachen extrahieren kann und dass es eben viel mehr um solche Verbindungsdaten geht, um Aussagen treffen zu können, als um jetzt eigentliche Inhalte. Also wenn man weiß, wer mit wem telefoniert, dann hat man eigentlich schon so ein bisschen die Gruppen eingegrenzt und weiß, wer da wie mit wem zusammenarbeitet. Und auch das ist eben schon eine ziemlich gefährliche Sache, wenn man sowas jetzt präventiv für alle Leute, möglichen Leute einfach schon mal auf Halde produziert und bedeutet ja im Prinzip so dieses die Umkehr des Unschuldsprinzips.
Genau, Frank Rieger hatte letztes Jahr zusammen mit Rob auch noch einen sehr interessanten Vortrag, und zwar We Lost the War Revisited, gehalten. We Lost the War war ein Vortrag auf dem 22C3, der auch im Nachgang und schon während des Vortrages stark diskutiert wurde. Da ging es halt quasi darum, wir als die Hacker, wir als diejenigen, die die ganze Situation ein bisschen kritisch betrachten, haben den Krieg quasi verloren. Wir haben verloren gegen die Überwachungsmaschinerie, wir haben verloren quasi gegen, kann man sagen, gegen die Dummheit, gegen die Angst, die einige Leute oder die Mehrheit der Menschen sich diktieren lassen.
Ja, vielleicht gegen die implizierte Angst, die so, also da gibt es jetzt eine große Bedrohung und da müssen wir uns jetzt alle gegenseitig überwachen, um mit der Bedrohung fertig zu werden. Das ist aber, naja, vielleicht nicht so unbedingt zielführend und bekämpft natürlich auch nicht die Probleme, die es wirklich gibt heutzutage. Ja, und da hatte halt der Vortrag vom Kongress ziemlich viele Diskussionen ausgelöst. Und hier haben die zwei das dann in entspannter Atmosphäre alles nochmal so ein bisschen Ja, man kann auch sagen, relativiert, ne? Also die wollten natürlich jetzt nicht sagen, es ist vorbei und wir geben auf, sondern die wollten damit eigentlich ein bisschen dazu aufrufen, doch nicht alles so geschehen zu lassen, wie es so läuft. Und gerade bei Rob, ich meine, sieht man ja, dass er sich jetzt mit den ganzen Wahlmaschinen-Sachen nach wie vor ganz schön ins Zeug legt.
Ja, zumindest da ist in Deutschland noch nicht alles verloren.
Ja, zum Glück. Ja, was war denn noch so?
2006 war zum Beispiel Datendammbrüche von Roland Hefendehl. Roland Hefendehl ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Professor für Strafrecht, war früher in Dresden, hat in Dresden gelehrt quasi und ist dann nach Freiburg gegangen. Und der hat jedenfalls einen Hintergrundvortrag zu der ganzen Geschichte, wie argumentiert man gegen Überwachung, wie welche Fehler kann man dabei machen, welche Fehler sollte man nicht machen, gehalten unter dem Stichwort Datendammbrüche, also Dammbruch im Sinne von wenn der Damm, der das Wasser zurückhält, an irgendeiner Stelle leicht anfängt
Risse zu bekommen.
Ja, ist die Sache ganz schön doof gelaufen und man kann einen neuen Damm bauen. Also quasi die Überflutung ist ziemlich schwer nur noch zu verhindern. Und im Kontext von Überwachung ist das halt quasi, wenn einmal Daten anfallen, wenn einmal Gesetze gemacht werden, dass Daten aufgezeichnet werden, verarbeitet werden, dann muss man sich mit der, also sieht die Realität danach einfach so aus, diese Daten sind da, diese Daten werden verwendet und man muss irgendwie damit klarkommen. Ja, wir hatten zum E-Pass noch einen Vortrag, auch von Starbuck, ich war da nämlich nicht. Ja, ist ja auch vielleicht egal.
Es gab auch eine ganze Datenschleuder zum E-Pass, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Die gibt's auch, ist auch noch erhältlich und wir werden auch zum Datenspuren wieder Datenschleudern verkaufen. Also wer noch welche haben möchte und die Datenschleudern vermisst, die ist ja jetzt schon länger nicht mehr erschienen, wenn ich mich richtig erinnere, der kann zum Datenspuren kommen und Datenschleudern bekommen.
Ja, und wer aktuelle Datenschleudern vermisst, der kann auch mal einfach einen Artikel schreiben für die Datenschleuder. Die erscheint dann bestimmt auch wieder. Okay, da würde ich sagen, spielen wir erstmal wieder eine Musik und
danach würde ich zu 2007 kommen.
Okay, das nächste Lied heißt
Thank you.
Das letzte Lied war ein spezieller Musikwunsch von Matthias, der sich tierisch drüber gefreut hat. Jetzt kommen wir zu Datenspuren 2007. Wie vorhin schon gesagt, gibt es also dieses Jahr wieder Datenspuren. Surprise, surprise. Die finden statt am 5. und 6. Mai in der Scheune in der Dresdner Neustadt.
Also quasi hier um die Ecke?
Je nachdem, wo ihr gerade seid. Also bei uns zumindest um die Ecke. Tja, und haben wir denn da auch schon einige Vorträge?
Ja, wir haben schon 150 gebuffte Vorträge zu 1500 verschiedenen Themen. Und eins davon ist zum Beispiel RFID-Tracking. Das ist das Sputnik-Projekt, was auch auf dem 23C3 von Milosch und LaForge und so weiter vorgestellt wurde. Und jedenfalls die haben auf dem Kongress kleine RFID-Tags verteilt, die konnten sich die Leute anstöpseln, wo auch immer sie wollten. Und gleichzeitig waren im Gebäude im BCC in Berlin Empfänger für diese Sender platziert, sodass halt zu jeder Zeit geguckt werden konnte, wer wo sich gerade auffällt, welche Personen nah beieinander stehen und so weiter. Und jedenfalls Milosch wird auf den Datenspuren dazu und vielleicht auch zu möglichen Ergebnissen oder Erkenntnissen, zu denen sie gekommen sind, auf dem Kongress einen Vortrag machen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall Zukunftsmusik, weil Bewegungsdatenanalyse und insbesondere, was vorhin schon Thema bei der Vorratsdatenspeicherung war, also dass man quasi soziale Netzwerke ableiten kann, also wer ist mit wem befreundet oder wer hängt mit wem zusammen rum, wer trifft, also soziale Netzwerke eben, das kann man halt auch wirklich gut mit Bewegungsdaten, nicht nur mit Telekommunikationsdaten machen.
Also vielleicht muss man da auch wieder ein bisschen weiter unten anfangen. RFID-Chips sind also, im Prinzip ist es eine Spule und ein Kondensator, den kann man so als ganz, ganz kleine Schaltung drucken und kann die Dinger eigentlich überall reintun. Die sieht niemand mehr, die sind irgendwie ein paar Millimeter bloß noch groß. Und wenn man dann eine Antenne hat und elektromagnetische Signale aussendet auf einer bestimmten Frequenz, dann wird halt dieser Schwingkreis in dem kleinen Schaltkreis erregt und er sendet irgendwas zurück. Also der sendet dann irgendwas aus. Und das kann irgendwie eine Kennung sein. Wir hatten vorhin das Beispiel mit dem Auto. Also wenn ich jetzt so einen Schlüssel habe mit so einem RFID-Chip drin und ich gehe zu meinem Auto und das sendet eben permanent da so ein bisschen sowas aus, was auch alles nicht viel Leistung kostet, dann weiß das Auto gleich, oh, jetzt muss ich den Sitz umstellen und ich muss die Türen aufmachen und so. Was ich übrigens mal im Internet gelesen hatte, das war so eine verzweifelte Frau, die hatte versucht, das Auto von ihrem Mann zuzuschließen. Und jedes Mal, wenn sie wieder aufs Auto zuging und wollte an der Tür probieren, dann machte halt das Auto automatisch wieder auf. Solche lustigen Effekte hat man. Und das wird natürlich gern bei irgendwelchen Logistiksachen eingesetzt. Also wenn man jetzt wissen will, die Stiege mit Joghurt, wo steht die jetzt in meinem Supermarkt? Das kann ich natürlich mit solchen Sachen auslesen. Das Ganze wird deswegen auch gern in Kleidung reingebaut. Also das zum einen für irgendwelche Alarmsysteme, also klaut da jetzt jemand ein T-Shirt? Oder eben auch, wie viele T-Shirts liegen denn da noch im Regal? Das kann man damit auslesen. Und was dann halt eine Forderung von vielen Leuten ist, solche FID-Chips beim Bezahlen zu zerstören. Weil ansonsten man hinterher halt eine eindeutige Kennung in irgendwie Klamotten hat, die man weiterhin verfolgen kann.
Naja, aber auch so schon, wenn ich dann den Joghurt aus der Stiege rausnehme, einen Einkaufswagen möchte ich ja eigentlich auch nicht, oder nicht jeder möchte wissen, wo man jetzt überall mit dem Joghurt rumfährt im Supermarkt. Dann daraus kann so ein Supermarktbetreiber auch schon sehr viel ableiten über die Person selbst. Gerade bei der Metro, bei der man ja personalisiert einkauft.
Genau, und die rechnen dann halt super tolle Kundenprofile aus und man kriegt die Werbung gleich automatisch zugeschickt, bloß weil man eben sich gerade die Schnürsenkel vor dem Regal mit den Chipstüten zugebunden hat und der Herr Metro dann denkt, dass man sich da für irgendwelche besonderen Kartoffelprodukte interessiert.
Ja.
Also dazu wird es auf jeden Fall einen Vortrag geben. Sicherlich ziemlich interessant.
Es gibt zu Videoüberwachung im öffentlichen Raum einen Vortrag von Leon Hempel, der forscht in Berlin seit Jahren zu Videoüberwachung. Und insbesondere wird sich der Vortrag in gewisser Weise der Frage widmen, wie ändert sich Sicherheit, also bringt Videoüberwachung im öffentlichen Personennahverkehr.